dann machen wir mal weiter. Also nachdem wir jetzt ganz kurz uns mit C beschäftigt haben und Sie dann im weiteren Verlauf immer wieder Aufgaben auch zu C kriegen werden, geht es jetzt ein bisschen um die Shell, ja, die Bash. Das sind die restlichen Folien aus diesem zweiten Foliensatz. Und da ist erstmal zu sagen, dass es also in der Unix-Welt eine ganze Reihe von solchen Kommandozeilen-Interpretern gibt. Ja, unter Windows waren Sie traditionell nur ein Programm gewohnt, das ist CMD oder ganz früher Command-Com, was Sie vielleicht kennen. Und in der Unix-Welt hat sich also nicht wirklich so ein einheitlicher Standard etabliert. Es gibt verschiedene Shells. Das Grundprinzip ist bei allen gleich. Sie geben halt Befehle ein und dann passiert irgendwas. Aber in Details sind die ein bisschen unterschiedlich zu bedienen. Und es gibt also zum Beispiel die C-Shell, CSH, die Corn-Shell, K-Shell, die Bash und die TC-Shell. Und wir werden uns hier nur mit der Bash beschäftigen. Das heißt, wenn Sie irgendwie privat noch mit einem anderen System, Unix-System arbeiten und da eine andere Shell drauf haben, dann sind ein paar Dinge vielleicht minimal anders. Wenn man das mit der Windows-Shell vergleicht, was die Bash so kann und an Features bietet, also mit diesem klassischen CMD-Exe, dann ist die also deutlich leistungsfähiger. Ja, man kann komplexe Shell-Skripte, also kleine Programme auch schreiben, direkt in der Shell, muss also oft gar nicht auf eine richtige Hochsprache oder irgendeine Skriptsprache wie Perl oder Python ausweichen, sondern kann die Sachen direkt in der Shell machen, inklusive so Zeug, dass sie Schleifen haben können, sie können rechnen in der Shell, also auf irgendwelche Variablen, irgendwelche Werte draufrechnen und so weiter. Da geht eine ganze Menge. Vergleichbar von der Leistungsfähigkeit ist das in der Windows-Welt eher mit der PowerShell. Ja, die ist ja noch relativ neu. Ich weiß nicht, hat irgendwer von Ihnen, benutzt jemand die PowerShell unter Windows? Ja, also das ist mit so um Windows 7 rum, eventuell war es bei Vista schon dabei, da ist das Ding entwickelt worden, wird mittlerweile mit den aktuellen Windows-Versionen ausgeliefert. Die PowerShell ist aber, hat einen ganz anderen Zugang zum Arbeiten, weil die objektorientiert arbeitet. Also das Ding ist mächtig und kann lustige Sachen, aber ist ganz anders zu bedienen als Shells, wie man sie sonst gewohnt sind. Ja, wir gucken uns eben die Bash an und da jetzt wirklich bei Null anfangen, ja, wenn Sie die Shell starten, wenn Sie so ein Terminalfenster haben oder wenn Sie sich angemeldet haben im Textmodus, dann erscheint ein sogenannter Shell-Prompt und der Prompt sagt Ihnen, Sie können jetzt einen Befehl eingeben. Und das zeigt da an, indem er irgendwelche Informationen ausgibt. Typischerweise kann man erkennen, wer bin ich, ja, also unter welchem Benutzernamen bin ich angemeldet, auf welcher Maschine bin ich angemeldet und bin ich Administrator oder bin ich normaler Anwender. Wenn Sie am Ende vom Prompt so ein Dollarzeichen sehen oder ein Größerzeichen, dann ist das ein Anwenderprompt, das heißt, Sie sind ohne Administratorrechte unterwegs. Und wenn das Ding aber so eine Raute ist, so ein Hashzeichen, dann ist das der Root-Prompt, also Administrator-Prompt. Und da gilt dann immer besondere Vorsicht walten zu lassen, weil der Administrator halt alles auf dem System machen kann, beliebige Dateien löschen kann. Und das werden wir gleich auch nochmal sehen. Die ganzen Shell-Befehle unter Unix, die machen einfach das, was sie ihnen sagen. Ja, die machen keine Rückfragen. Die sagen also nicht, sind sie sicher, dass sie diese 400 Ordner im System Hauptverzeichnis löschen wollen oder so, sondern die legen einfach los. Und was wird jetzt im Prompt noch so alles angezeigt? Ich habe hier mal ein Beispiel-Prompt. Der kann beliebig konfiguriert werden. Ja? Also es gibt verschiedene Sachen, die im Prompt drinstehen können und das kann man einstellen. Und je nachdem, was Sie für ein Unix- oder Linux-System installieren, haben Sie halt irgendeine Default-Einstellung, die mal so und mal so aussehen kann. Aber es gibt so ein paar typische Dinge, die eigentlich fast immer auftauchen, es sei denn, das ist irgendwie auf Minimalismus konfiguriert worden. Normalerweise steht im Prompt sowas drin, was ein bisschen wie eine Mailadresse aussieht, also irgendwie Name, @ irgendwas. Und der Name, der da vorne steht, ist immer der Benutzername. Ja, das ist also sinnvoll, wenn Sie auf einem Rechner mehrere Accounts verwenden und das Ding einfach nur im Terminal-Modus betreiben, dann können Sie jetzt, wenn Sie einfach auf so eine Shell drauf gucken, ja nicht unbedingt direkt erkennen, unter welchem Benutzernamen ist jemand angemeldet. Und da sehen Sie halt in jedem Prompt, immer bevor Sie einen Befehl eingeben, einfach als Hinweis nochmal, als wer oder was arbeite ich hier eigentlich gerade. Der Administrator heißt auf Linux-Systemen immer root, auch auf den meisten anderen Unix-Systemen, ließe sich theoretisch umkonfigurieren, macht aber keiner. Ja, das entspricht praktisch dem Konto, was früher unter Windows-Administrator hieß. Die neueren Windows-Versionen haben ja irgendwie dieses Administrator-Konto gar nicht richtig konfiguriert. Hinter dem Add-Zeichen steht der Rechnername, ja, also die Maschine, auf der sie arbeiten. Da sagen die Leute manchmal, ja gut, das brauche ich jetzt ja nicht unbedingt, ich weiß ja, an welcher Maschine ich sitze. Aber in der Unix-Welt ist es üblich, dass man sehr viel auch Remote-Administration macht. Und wenn Sie jetzt 3, 4 Terminal-Fenster aufhaben auf Ihrem Bildschirm und auf 2 davon haben Sie sich auf irgendeiner anderen Maschine eingeloggt, ja, dann kriegen Sie da auch wieder eine Shell. Und die verhält sich ja im Wesentlichen, außer dass sie vielleicht einen Tick langsamer ist, weil sie so ein bisschen Verzögerungen durch das Netzwerk haben, verhält sich genauso wie die Shell, die direkt auf Ihrer Maschine läuft. Und damit Sie in jedem Fenster immer bei der Befehlsangabe auch direkt sehen können, auf wo wird es eigentlich ausgeführt werden, ja, auf welcher Maschine, wird der Name angezeigt. Hat natürlich nur Sinn, wenn Sie den Maschinen auch irgendwie sinnvolle Namen geben, sodass Sie die auseinanderhalten können, also nicht irgendwelche Zufallshashes oder sowas. Das ist dann natürlich nicht so hilfreich. Ja. Also hier in dem Fall, das ist jetzt auf dieser Maschine, steht dann da MacBook Pro zum Beispiel, weil ich das Ding halt so genannt habe. Und dann kommt hinter einem Doppelpunkt hier in diesem Beispiel, kommt eine Information zum aktuellen Arbeitsverzeichnis. Das ist auch was, was man vom Konzept erstmal grundsätzlich verstehen muss. In der Shell stehen Sie immer in irgendeinem Arbeitsverzeichnis. Ja, wenn Sie sich gerade frisch angemeldet haben und die erste Shell startet, dann ist das Ihr Home-Verzeichnis, das private Verzeichnis des Benutzeraccounts, also sowas wie Home-Benutzername. Und das können Sie aber verändern, weil es ein Kommando gibt, mit dem Sie das Arbeitsverzeichnis wechseln. Und die Besonderheit vom Arbeitsverzeichnis ist einfach, wenn Sie irgendwelche Befehle eingeben, dann beziehen die sich potenziell auf Dateien, die in diesem Ordner liegen. Ja, wenn Sie zum Beispiel sagen, lösche alle *.txt-Dateien oder sowas als Kommando, dann wird das in dem Ordner, der gerade Ihr Arbeitsverzeichnis ist, ausgeführt und nicht vielleicht im Wurzelverzeichnis oder sonst irgendwo. Ja. Und deswegen zeigt der Shell-Prompt typischerweise auch das Arbeitsverzeichnis an. Das kann in 2 Varianten passieren. Entweder Sie sehen von so einer längeren Fahrtangabe nur das letzte Teilstück, also den letzten Unterordner, in dem Sie gerade drin sind. Oder wenn Sie es anders konfigurieren, Sie sehen den vollen Pfad. Also ab dem Wurzelverzeichnis bis in den Ordner rein, wo Sie drin sind. Ihnen ist vielleicht schon aufgefallen, das sind immer Schrägstriche, die sowas hier trennen. Also hier ist etwa Home, Esser, Daten, Home und so weiter. Alles mit Schrägstrichen getrennt, das ist praktisch die Funktion, die unter Windows der Backslash hat. Ja, für die Mac-Anwender ist das eh klar, weil der Mac dasselbe prinzipielle Verfahren verwendet, um mit Verzeichnissen zu arbeiten. Das ist ja auch ein Unix-System. Ja. Und manchmal steht da auch nur eine Tilde an der Stelle, wo das Arbeitsverzeichnis steht. Und Tilde ist immer eine Kurzbezeichnung für das Home-Verzeichnis vom angemeldeten Benutzer. Na, also wenn Sie als Müller angemeldet sind und Ihr Home-Verzeichnis Home Müller heißt und da steht nur Tilde im Prompt, dann wissen Sie, Sie stehen in Ihrem Home-Verzeichnis, also in Home Müller. Für einen anderen Benutzer bedeutet Tilde dann was anderes. Ja. Und der normale Rhythmus ist eben, Sie geben einen Befehl ein, können da drin so lange rumeditieren, wie Sie wollen. Es funktionieren auch so Shortcuts wie Steuerung links, Steuerung rechts, um wortweise hin und her zu springen in der Shell. Wenn Sie zum Beispiel feststellen, Sie haben ein ganz langes Kommando eingegeben mit irgendwelchen obskuren Argumenten, aber ganz am Anfang ist ein Fehler, dann können Sie halt an den Anfang springen und da nur dieses eine Wort ändern und müssen jetzt nicht irgendwie die ganze Zeile löschen und nochmal von vorne eingeben. Ja. Und wenn Sie dann irgendwann die Eingabetaste drücken, dann versucht die Shell das Kommando zu verstehen, was da passieren soll. Und normalerweise erkennt sie am ersten Wort in der Zeile, was eigentlich passieren soll. Ja, also das erste Wort ist normalerweise ein Programmname oder ein Befehlsname. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die werden in einer bestimmten Reihenfolge von der Shell geprüft. Es ist erstmal so, dass es sich bei dem Befehl, den Sie eingegeben haben, um ein sogenanntes Alias handeln könnte. Ja, ein Alias ist einfach eine interne, nur in der Shell geltende Abkürzung für irgendein Kommando. In vielen Linux-Shells kann man zum Beispiel LL, zweimal der Buchstabe L wie Ludwig, eingeben. Und das ist dann eine Kurzform für gib mir das Inhaltsverzeichnis in Langform. Ja. Funktioniert aber nicht auf jedem System, weil eben vielleicht dieses Alias nicht vorhanden ist. Wenn es kein Alias gibt, wird weitergeguckt. Ist es vielleicht eine Shell-interne Funktion? Ja, das ist die Möglichkeit, kleine Programme zu schreiben, die nur innerhalb der Shell existieren. Wenn sowas gefunden wird, dann wird versucht, das auszuführen. Und die meisten Sachen sind aber die nächsten beiden. Es könnte ein fest eingebautes Shell-Kommando sein. Eines der ersten, die wir uns angucken werden, ist CD, Change Directory, ja, um das Arbeitsverzeichnis zu ändern. Und das ist etwas, was die Shell selber kann. Ja, da musst du kein externes Programm für nachladen, sondern die führt es einfach aus. Und wenn es alle drei von diesen ersten drei Kategorien nicht sind, dann bleibt nur die Möglichkeit, dass es ein externes Programm ist und dann wird auf der Platte gesucht. Ja, und da wird an verschiedenen Stellen gesucht, da sprechen wir auch später noch irgendwann drüber, wie die Shell da hingeht und rausfindet, in welchen Ordnern sich möglicherweise Programme befinden könnten. Ja, ein Beispiel dazu, ein Kommando, was man in der Regel nicht so oft braucht, pwd, Print Working Directory, das zeigt Ihnen auch nochmal das aktuelle Arbeitsverzeichnis an und Sie brauchen es deswegen in der Regel nicht, weil es normalerweise ja im Shell-Prompt schon drin steht. Ja, aber wenn Sie es irgendwie schaffen, sich den Shell-Prompt kaputt zu konfigurieren, dass da nichts mehr angezeigt wird, nur ein Größerzeichen oder so, dann könnten Sie praktisch pwd eingeben und sehen dann, wo Sie sind. Und ja, wenn Sie das Kommando eingegeben haben und Eingabetaste gedrückt haben, dann kommt halt direkt die Antwort, weil das für dieses Kommando pwd auch sehr simpel zu ermitteln ist. Und danach kommt direkt der nächste Befehlsprompt. Ja, das heißt, Sie können weiterarbeiten. So funktioniert ein ganzer großer Teil der Anwendung. Es gibt aber auch Sachen, die nicht von alleine enden. Ja, wenn Sie zum Beispiel einen Editor starten würden, dann kriegen Sie nicht direkt nach dem Start wieder einen Befehlsprompt, weil der Editor dann Ihnen den Bildschirm füllt und dann halt irgendeine Datei bearbeitet. Und erst wenn Sie aus dem Editor von Hand irgendwie rausgehen, dann würde der Prompt wieder erscheinen. Wenn Sie mehrere Sachen hintereinander ausführen wollen, dann müssen Sie nicht das auf zwei Eingabezeilen verteilen, sondern Sie können so ein Semikolon benutzen als Trenner zwischen zwei Kommandos. Ja, hier habe ich ein komplett sinnloses Beispiel eingebaut, wo zweimal das aktuelle Arbeitsverzeichnis abgefragt wird. Und im Grunde bei diesen Sachen, die sofort eine Rückmeldung geben, ist es auch relativ egal, ob Sie das zwei Befehle in eine Zeile schreiben oder halt zwei separate Befehlszeilen verwenden. Aber es gibt trotzdem oft sinnvolle Anwendungen für so eine Hintereinanderausführung. Wenn Sie zum Beispiel ein Kommando starten, von dem Sie wissen, das wird jetzt ein paar Minuten beschäftigt sein und danach soll irgendwas anderes ausgeführt werden. Ja, also was wäre ein klassisches Szenario? Abends am Rechner, Sie wollen ihn eigentlich abschalten, Sie wollen aber vorher ein Backup machen. Sie haben sich eine Skriptdatei geschrieben, die Backup heißt und Sie kennen das Kommando Shutdown, was den Rechner runterfährt. Dann könnten Sie natürlich Backup tippen und dann eine Stunde am Rechner sitzen bleiben, bis das Backup fertig ist und dann Shutdown eingeben. Oder Sie schreiben halt Backup, Semikolon, Shutdown und gehen einfach weg. Ja, dann wird er immer noch eine Stunde das Backup ausführen und danach den Rechner ausschalten. Ja, das wäre ein Beispiel für eine sinnvolle Hintereinanderausführung. Wir gucken uns jetzt als erstes Sachen an, die Ihnen helfen, in der Verzeichnisstruktur irgendwie zu navigieren, sich da zurechtzufinden, das Arbeitsverzeichnis zu verändern und so elementare Dateiverwaltungsoperationen. Ja, Sachen kopieren, Sachen umbenennen, löschen, das werden Sie brauchen, weil Sie bestimmt zwischendurch mal von einer Code-Datei, die Sie erstellt haben, eine Sicherheitskopie erzeugen wollen. Ja, oder sowas wie einfache Versionsverwaltung damit durchführen wollen. Also um zu gucken, was im aktuellen Arbeitsverzeichnis für Dateien drin sind, können Sie das Kommando ls verwenden. Ja, diese ganzen Standard-Linux-Befehle sind alle immer sehr kurz, zwei, drei Buchstaben. Ja, die ursprünglichen Unix-Entwickler, die waren alle tippfaul, beziehungsweise waren es auch gewohnt, über irgendwelche ultralangsamen seriellen Verbindungen mit so einem Großrechner Kontakt aufzunehmen und da war es dann wichtig, möglichst wenig Tastenanschläge zu haben. Deswegen haben die meisten Befehlsnamen so eine kryptische Kurzform. Ja, also in dem Fall ist das ls und wenn Sie da nicht irgendwelche Parameter noch hinten dran schreiben, dann kriegen Sie einfach den Inhalt von dem aktuellen Ordner angezeigt. Ja, in dem Fall sind hier irgendwelche fünf Dateien drin Und Sie sehen, die Ausgabe ist nicht besonders informativ, da kommt nur die Liste der Dateinamen. Wenn es jetzt hier in dem Ordner Unterordner geben würde, in diesem Beispiel sind keine vorhanden, dann würden auch die Unterordner einfach nur mit Namen angezeigt. Und Sie können so auf Anhieb nicht erkennen, was das da eigentlich ist und insbesondere nicht, wie groß das ist und so weiter. Wenn Sie gar nicht der aktuelle Ordner, also das Arbeitsverzeichnis interessiert, sondern Sie ein konkretes, bekanntes Verzeichnis auflisten wollen, dann können Sie den Pfad als Argument angeben. Ja, hier in dem Fall gibt es einen Ordner Temp direkt im Wurzelverzeichnis. Das ist so das Standard temporäre Verzeichnis, wo man irgendwelchen Quatsch reinschreiben kann und nicht sicher sein kann, dass der nach dem nächsten Booten noch da ist. Ja, und dann sagen Sie eben einfach ls:temp. Wenn Sie entsprechende Befehle unter DOS oder Windows in diesem einfachen Command kennen, dann wissen Sie vielleicht, wo ist die Kreide? Ja. Unter Windows heißt der entsprechende Befehl dir. Ja, ist egal, ob Sie den groß oder klein schreiben bei Windows. Und der Temp-Ordner, der heißt temp mit E und fängt mit einem Backslash an. Und da dürfen Sie auch sowas schreiben. Dir Backslash temp ohne Leerzeichen dazwischen. Ja. Weil die Windows-Shell einfach an, die guckt sich das ganze Kommando an und die erkennt, okay, dir habe ich gesehen, danach wird wohl ein Verzeichnis kommen und dann zieht die das so auseinander. Wenn Sie dasselbe unter Linux machen, also ls:temp zusammenschreiben ohne Blank, dann versucht er in einem Unterordner ls ein Programm namens temp zu finden und das auszuführen und das wird nicht gelingen. Ja, also wir brauchen immer zwingend Leerzeichen zwischen Argumenten oder zwischen dem Befehl und den Argumenten. Ja, normal will man ein bisschen mehr Informationen als nur die Liste der Dateinamen haben. Dafür gibt es eine Option, die man an den ls-Befehl dranhängen kann. Das ist die Option minus l. L wie long. Ja. Und dann kriegen Sie hier so eine Darstellung, wo jetzt jede Datei eine ganze Zeile belegt in der Ausgabe. Und da sind diverse Spalten, wo Informationen drinstehen. Ja. Die Dateinamen stehen ganz hinten. Ist von der Sortierung her sinnvoll, weil die ja unterschiedliche Länge haben können. Die anderen Spalten haben so ein fixes Format. Und was Sie hier, wenn wir jetzt von rechts nach links gehen, sehen können, ist erstmal der Timestamp. Das ist der Zeitpunkt der letzten Änderung. Ja, also wann wurde die Datei das letzte Mal angefasst und dabei verändert. Unix-Systeme speichern mehr als nur diesen einen Timestamp. Es wird außerdem auch noch gemerkt, wann ist die Datei, wann wurde zuletzt überhaupt darauf zugegriffen? Also auf jeder Lesezugriff führt dazu, dass irgendwo so ein Timestamp aktualisiert wird. Und wann wurden die Dateiattribute zuletzt geändert? Das kriegen Sie aber im Normalfall nicht ausgegeben, da brauchen Sie obskure Sonderoptionen, um zu sagen, ich will diese Timestamps angezeigt kriegen. Dann weiter von rechts nach links steht hier die Größe in Byte. Ja, Dateigröße in Byte. Da gibt es auch verschiedene Optionen, mit denen Sie das umschalten können auf Kilobyte, Megabyte. Und es gibt noch so eine Option minus H, H wie Human Readable. Dann gibt er Ihnen Ausgaben, die kontextangemessen sind. Also bei einer großen Datei schreibt er dann 3G für 3 Gigabyte und bei einer winzigen Datei einfach nur 15, wenn da nur 15 Byte drin sind. Ja? Verwendet die üblichen Abkürzungen Kilo, Mega, Gigabyte. Wieder weiter nach links und rechts stehen Benutzername und ein Gruppenname. Jede Datei gehört einem bestimmten Dateibesitzer und ist außerdem noch einer Benutzergruppe zugeordnet. Werden wir uns wahrscheinlich nicht im Detail ausführlicher mit beschäftigen. Und ganz links sehen Sie so eine Art Rechte-Matrix. Ja, da ist für jede Datei vermerkt, was für Zugriffsrechte für bestimmte Benutzergruppen bestehen. Das allererste Zeichen ist bei normalen Dateien immer ein Minuszeichen und es sagt an der Stelle aus, ich bin eine normale Datei. Also ich bin kein Link, ich bin kein FIFO, ja, First In, First Out, ich bin kein Gerät, sondern ich bin eine normale Datei. Was da auch stehen kann, ist ein kleines D, daran würden Sie erkennen, das ist ein Verzeichnis, ein Directory, ja, und das ist eigentlich so das, was wir üblicherweise brauchen, entweder ein Minuszeichen oder ein kleines D. Wenn da irgendwas anderes steht, werden wir es in der Regel nicht brauchen. Und danach kommen drei Gruppen, die jeweils RWX enthalten können, die Buchstaben Read, Write, Execute oder auch nicht. Ja, wenn Sie die nicht haben, haben Sie dann Minuszeichen an der Stelle. Und die erste Dreiergruppe sagt, der Besitzer darf diese Datei lesen und schreiben. Hier in den Beispielen, da steht überall RW, aber er darf sie nicht ausführen. Das Ausführrecht brauchen Sie für ein Programm. Ist aber auch etwas, wo Sie sich in der Regel nicht drum kümmern müssen. Wenn Sie zum Beispiel mit einem Compiler ein C-Programm übersetzen, das Programm, was dabei erzeugt wird, kriegt automatisch dieses X-Attribut für Execute gesetzt, sodass Sie das Programm anschließend starten können. Das ist nur, wenn Sie Sachen irgendwie komisch hin und her kopieren oder aus einem Archiv auspacken und dann stimmen vielleicht die Rechte nicht, dass Sie dann wissen, wenn Sie so eine Ausgabe sehen und da fehlt ein X bei einem Programm, dass das dann geändert werden muss. Ein Tool, das wir gelegentlich brauchen werden, ist Touch. Touch eigentlich im Wortsinne anfassen bedeutet, dass eine Datei nicht verändert wird, sondern nur das Datum des letzten Schreibzugriffs auf jetzt gesetzt wird. Ja? Das ist manchmal sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel ein großes Programmprojekt haben und Sie wollen einfach das Übersetzen von irgendwas neu anstoßen. Ja? Also wir verwenden üblicherweise sogenannte Make-Files. Das sind praktisch Programmübersetzungssteuerungsdateien. Und die gehen in der Regel hin und gucken, gibt es schon eine übersetzte Objektdatei? Und wenn die jünger ist als die Quellcode-Datei, dann wird gar nicht neu übersetzt. Ja? Weil er dann sagt, seit dem letzten Übersetzen ist ja die Quellcode-Datei gar nicht verändert worden, muss ich nicht nochmal übersetzen. Wenn Sie jetzt aus irgendeinem Grund das erzwingen wollen, weil Sie zum Beispiel den Compiler aktualisiert haben auf eine neue Version, ja, dann würden Sie immer noch sagen Make und dann würde das Tool sagen, nö, die Sachen sind alle aktuell, übersetze ich nicht. Dann können Sie mit Touch auf die Quellcode-Dateien draufgehen. Dadurch kriegen die alle den Zugriffsstempel jetzt und sind damit jünger als die Binärdateien, ja, die übersetzten, die ausführbaren Dateien. Und dann würde beim nächsten Durchlauf würde alles neu übersetzt. Also dafür ist es eigentlich gedacht, deswegen hat es auch diesen Namen Touch, weil eben im Wortsinne die Datei einmal kurz angefasst wird, ohne inhaltlich verändert zu werden. Wir werden das Ding oft verwenden, um einfach leere Testdateien zu erzeugen. Wenn Sie nämlich Touch einen Dateinamen angeben, den es gar nicht gibt, dann sagt er, ja, wie soll ich was anfassen, was nicht da ist, dann erzeugt er das. Dann kriegen Sie eine leere Datei unter dem angegebenen Namen, die das Dateidatum auch von jetzt hat. Also diese Funktion ist natürlich auch da, aber da steht nichts drin. Und wenn man so einfache Beispiele irgendwie durchspielen will, was weiß ich, wir erzeugen eine Hierarchie von Unterordnern, ganz unten befinden sich irgendwelche Beispieldateien, dann kann man die am schnellsten mit Touch erzeugen. Und hier können Sie auch überprüfen, wenn Sie dann anschließend mit ls-l sich nur diesen Eintrag für die Datei anzeigen lassen, dann sehen Sie, die Datei hat irgendein Datum, das war zu dem Zeitpunkt halt das aktuelle Datum und sie hat die Größe 0, ja, ist also leer. Wenn Sie irgendwelche Kommandos verwenden, die es nicht gibt, dann reagiert die Shell unterschiedlich komfortabel darauf. Ja, hier in dem Beispiel sollte das Kommando vom sein und das gibt es nicht, aber es ist ein Zusatzpaket installiert, was so einen Syntaxfehler-Check macht und schaut, ob Sie vielleicht irgendwas anderes gemeint haben. Und in dem Fall sagt er, FOM sagt mir gar nichts, aber ich kenne Kommandos, die FIM, GOM, FOP, FDM und FPM heißen. Ja, die entstehen also alle aus dem eingegebenen Kommando, in dem ein Buchstabe ausgetauscht wird. Und die sind aber auch alle nicht vorhanden. Das Tool weiß aber, in welchem Softwarepaket diese Kommandos vorkommen. Und dann könnte man entsprechend so ein Softwarepaket nachinstallieren und es dann nochmal versuchen. Ja. Und ansonsten wird hier unten ausgegeben, Kommando nicht gefunden. Und ich denke, auf dem System, was ich Ihnen verteilt habe, da kriegen Sie diese Komfortmeldungen nicht. Ich probiere es mal gerade aus. Genau, da kriegen Sie einfach nur Kommando nicht gefunden, das dafür auf Deutsch. So. Ein paar grundlegende Sachen zur Dateiverwaltung. Da geht es unter anderem auch um die Art, wie eigentlich verschiedene Datenträger eingebunden werden. Das ist vor allem für die Leute wichtig, die bisher nur mit Windows gearbeitet haben. Wenn Sie sowieso mit Linux unterwegs sind, dann ist Ihnen das eh alles klar. Und wenn Sie schon mit Mac arbeiten, dann laufen da die Sachen ähnlich oder gleich wie unter Linux. Aber unter Windows ist es ja üblich, dass sie Laufwerksbuchstaben haben. Das heißt, sie haben irgendwie eine Systempartition, die kriegt den Buchstaben C. Ja, wenn sie noch Diskettenlaufwerke hätten, würden die A und B heißen. Deswegen geht es erst bei C los. Und wenn sie dann irgendwie weitere Platten partitionieren und einbauen in den Rechner und ein Windows-Format drauf machen, dann wird halt durchnummeriert DEF. Ja, genauso DVD-Laufwerke, die kriegen auch irgend so einen Buchstaben. Und wenn Sie wollen, können Sie sogar Netzwerkfreigaben auf den Buchstaben legen, ja, wenn Sie von irgendeinem Server sich einen Datenträger einbinden. Und das heißt, unter Windows haben Sie praktisch mehrere Dateibäume, die alle eine eigene Wurzel haben, ein Wurzelverzeichnis, und von da aus so eine Baumstruktur aufbauen. Das ist bei Linux nicht der Fall und auch bei allen anderen Unix-artigen Systemen, sondern es gibt nur einen einzigen Baum, einen globalen Dateisystembaum. Und das ist auch dann so, wenn Sie mehrere Datenträger haben, die miteinander nichts zu tun haben. Und da muss man natürlich schauen, wo die Sachen dann auftauchen werden. Zunächst mal gibt es irgendeinen Hauptdatenträger. In der Regel ist es der, von dem Sie auch gebootet haben. Es muss nicht der sein, von dem Sie booten, aber es ist so die Standardeinstellung. Das wäre dann das Wurzel, das Hauptwurzeldateisystem. Und das erreichen Sie über einen einfachen Slash. Das ist so wie bei Windows der Backslash ohne irgendwas dahinter. Nur bei Windows bezieht sich das eben immer auf irgendein spezifisches Laufwerk, ja, auf Laufwerk C zum Beispiel. Und bei Linux ist es halt die globale Wurzel. Ja. Und dann können Sie in irgendwelche Unterordner absteigen. Ich habe hier mal einen Ausschnitt in einem grafischen Dateimanager angezeigt. Da sehen Sie, es gibt einen Unterordner User und darunter gibt es Ordner Bin, Games, Include und so weiter. Und das lässt sich beliebig nach unten verschachteln. Es gibt irgendwelche Grenzen, wie lang so ein Pfad werden kann, aber die erreicht man so schnell nicht. Und das heißt eben von der Notation her, slash user, slash local, slash bin, das ist eben ein Ordner bin, der ganz unten in einem Ordner local liegt, der wiederum liegt in einem Ordner user und der liegt im Wurzelverzeichnis. Und damit haben Sie einen Aufbau, das sieht optisch so ein bisschen aus wie bei den Webadressen. Die Webadressen verwenden als Pfadtrenner auch den Slash, weil das ganze Internet halt aus der Unix-Welt kommt. Wenn Sie jetzt weitere Datenträger haben, etwa mehrere Partitionen oder einen USB-Stick, den Sie einstöpseln, DVD-Laufwerk oder sowas, dann ist ja zunächst mal das Problem, wie soll man das Ding nennen? Ja? Wenn Sie bei Windows irgendwas einstöpseln, dann erfindet er halt spontan einen neuen Laufwerksbuchstaben und sagt, du hast jetzt ein Laufwerk J und da liegen die folgenden Dateien drauf. Und das macht Linux in der Form nicht. Das hat zwar auch Automatismen für spontan eingesteckte oder eingelegte Datenträger, aber es macht es eben nicht mit solchen Laufwerksbuchstaben, sondern es sucht sich irgendeinen Ankerpunkt in der bestehenden Verzeichnisstruktur und hängt da den gesamten Baum von diesem neuen Dateisystem als Unterbaum ein. Ja. Also nehmen wir mal an, wir haben eine DVD, die hat einen Volumennamen SysPro. Ja. Bei Ihnen im Beispiel wäre das jetzt der USB-Stick, den ich vorhin verteilt hatte, der hat als Volumennamen BSSer. Und wenn da irgendeine Datei drauf wäre, test.txt, ganz oben auf dieser DVD, dann würde auf einem Linux-System normal das so ablaufen: Es gibt irgendwo einen Ordner Media. In dem Moment, wo Sie die DVD einlegen, würde das System die angucken und sagen, okay, das hat die Volumenbezeichnung SysPro. Dann lege ich in Media einen Unterordner SysPro an und darüber ermögliche ich den Zugriff. Ja, das heißt, die Datei test.txt, die im Wurzelverzeichnis von diesem Datenträger liegt, die erscheint dann unter Media SysPro test.txt. Ja. Im Vergleich bei Windows neuer Laufwerksbuchstabe und dann dort im Wurzelverzeichnis. Ja, das ist so der Unterschied. Und das heißt, dass Sie praktisch mit mehreren Bäumen irgendwie hantieren können. Mal gerade mal ein Bild dazu. Also der Windows-Ansatz, der wäre praktisch, dass Sie einfach sagen, okay, ich habe hier ein Laufwerk C, das hat irgendwo eine Wurzel und von da gehen halt so Unterverzeichnisse auf, ja, und damit entsteht so ein Baum. Und wenn Sie dann noch eine DVD meinetwegen einlegen, dann kriegen Sie ein Laufwerk D und das hat das auch. Das hat ein eigenes Wurzelverzeichnis, Backslash, und hat dann vielleicht auch irgendwelche Unterordner. So. Und wenn Sie dann noch einen USB-Stick haben, dann kriegt der meinetwegen Laufwerksbuchstaben E, hat auch wieder eine Wurzel, Backslash, und der hat jetzt vielleicht nur einen Unterordner. Ja. Das wäre die Art, einfach mehrere gleichberechtigte Bäume nebeneinander, die alle als eindeutige Kennung ihren Laufwerksbuchstaben haben. Und der Linux-Weg, der ist jetzt an der Stelle, und generell der Unix-Weg, dass man sagt, es gibt eine einheitliche Wurzel, ja, ohne irgendwelche Laufwerksbuchstaben, und unterhalb von dieser Wurzel gibt es irgendwelche Unterordner. Ja, und einer der Unterordner, der heißt meinetwegen Media. Ja, und in dem Moment, wo Sie die DVD einlegen, würde da ein Unterordner DVD erstellt werden. Ja, oder wie auch immer der Datenträger heißt. Und dann findet sich hier unten drunter praktisch dieser gesamte Teilbaum. Also wenn ich den jetzt kopiere, dann sieht der so aus. Ja, das ist dieser gelbe Baum, der hier einen eigenen Laufwerksbuchstaben hatte oben. Und entsprechend, wenn ich dann noch den USB-Stick einhänge, und den nenne ich jetzt mal kleinen USB, in grün. Ja, und der hat nur einen Unterordner. So sieht das Ganze dann aus. Und bei diesem Aufbau der Baumstruktur sind sie grundsätzlich flexibel. Ich habe gesagt, es gibt bei den meisten Linux-Systemen so einen Mechanismus, der automatisch irgendwo diese Unterordner erzeugt. Aber Sie können das auch alles abschalten, wenn es zum Beispiel jetzt um Partitionen auf der Platte geht, da können Sie einfach selber festlegen, wo das Zeug in die Baumstruktur integriert werden soll. Ja, dann machen Sie das genauso, wie Sie es haben wollen. Und damit lässt sich auch so eine Einstellung jederzeit ändern. Also Sie können auch sagen, ich hänge jetzt das wieder aus dem Baum, ich nehme das raus, dann ist der Zugriff auf den Datenträger nicht mehr möglich. Und dann wähle ich irgendeinen ganz anderen Punkt hier irgendwo anders im Baum und hänge das da wieder ein. Dann taucht dieser Unterbaum an einer anderen Stelle im Gesamtbaum wieder auf. Macht man jetzt natürlich im laufenden Betrieb nicht ständig, aber das sind so Sachen, die man irgendwann am Anfang mal festlegt, wo will ich meine Datenträger sehen. Okay, was wir schon erwähnt hatten, ist die Verwendung von Home-Verzeichnissen. Da muss man bei der Bezeichnung ein bisschen aufpassen. Es gibt einen Ordner Home und unterhalb von Home liegen die Home-Verzeichnisse der Benutzer. Ja, also das ist so, unter Windows wäre das der Ordner Users und unter Users haben Sie dann Meyer, Müller und so weiter. Und beim Mac ist es auch Users. Ja, müsste auch Users sein, ne? Ja, Users. Und bei Linux ist die übliche Bezeichnung Home. Und deswegen ist von der Wortwahl her, es ist manchmal schwierig, wenn man sagt, das Home-Verzeichnis, dann gibt es schon mal Leute, die meinen damit diesen Ordner Home. Ne? Weil der heißt ja Home, also ist es das Home-Verzeichnis. So soll man den Begriff aber nicht verwenden, denn es geht immer darum, das Home-Verzeichnis eines bestimmten Benutzers. Ne? Das Home-Verzeichnis von Müller ist typischerweise Home Müller und nicht einfach Home, weil Home praktisch eine Ebene höher ist und die ganzen Unterordner enthält. Und wenn Sie, das haben wir auch schon besprochen, wenn Sie Tilde eingeben, dann können Sie das immer als Abkürzung verwenden, um ins Home-Verzeichnis zu kommen. Das können Sie auch in Pfadangaben verwenden. Wenn Sie sagen, ich weiß, dass in meinem Home-Verzeichnis ein Ordner XY liegt und da drin eine Datei Z, dann können Sie schreiben Tilde slash XY slash Z und kommen damit zu der Datei. Müssen also nicht Home, mein eigener Benutzername, XYZ schreiben. Prinzipiell sind die Home-Verzeichnisse aber konfigurierbar, gerade wenn Sie in der Netzwerkumgebung arbeiten, falls Sie irgendwann mal hier den Linux-Zip-Pool verwenden. Da ist es, glaube ich, im zweiten Stock oder ist es hier oben? Es gibt ja irgendwo so einen Linux-Rechnerraum, der war leider zu klein für uns, ne? Sonst hätten wir uns die ganze Geschichte mit den Notebooks sparen können, aber da stehen, glaube ich, 14, 15 Rechner oder so. Wenn Sie sich da anmelden, dann werden Sie sehen, Ihr Home-Verzeichnis liegt nicht unter Home, sondern in irgendeinem total langen, merkwürdigen Pfad, den halt die Netzwerkadministratoren so eingestellt haben. Das ist also prinzipiell variabel. Es gibt aber eine Besonderheit bei den Home-Verzeichnissen. Der Administrator, Root, der ist ja auch ein Benutzer des Systems, ein wichtiger Benutzer, und der hat sein Home-Verzeichnis nicht in einem Unterordner von Home, sondern direkt auf der obersten Ebene. Das macht man deswegen, weil dieser ganze Ordner mit den Home-Verzeichnissen, der könnte theoretisch von einem anderen Datenträger eingebunden sein oder sogar aus dem Netzwerk kommen. Also hier ist es zum Beispiel so, wenn Sie sich hier in dem Linux-Raum mit Ihren Zugangsdaten anmelden, das ist ja nicht auf der Platte auf dem Rechner installiert, sondern das kommt halt von irgendeinem Netzwerkserver. Ja. Und das wäre ungünstig, wenn man das mit Root auch so machen würde, denn Root muss sich auch anmelden können, wenn zum Beispiel das Netz weg ist, ja, um vielleicht den Fehler für das verschwundene Netz zu suchen. Deswegen ist das Home-Verzeichnis von Root direkt auf der obersten Ebene im Unterordner Root. Aber das mit der Tilde können Sie immer machen, also auch wenn Sie als Root angemeldet sind und dann die Tilde verwenden. Das ist jetzt nicht so eine primitive Ersetzung, dass er sagt, aus Tilde mache ich immer slash home slash Benutzername, sondern der guckt nach in irgendeiner Datei, was ist das Home-Verzeichnis des aktuellen Benutzers, und in dem Fall für den Administrator würde dann eben Tilde zu slash root aufgelöst werden. Wenn Sie sich das Verzeichnis auflisten lassen in einem Ordner, entdecken Sie immer auch zwei Einträge, die Punkt und Punkt Punkt heißen. Die kennen Sie vielleicht auch aus grafischen Dateimanagern unter Windows. Damit kommen Sie mit Punkt Punkt kommen Sie eine Ebene zurück Richtung Wurzelverzeichnis und mit Punkt kommen Sie nirgendwo hin. Das heißt, Sie bleiben da, wo Sie sind. Punkt bezieht sich immer auf das aktuelle Verzeichnis, in dem Sie sowieso gerade sind. Und Sie können halt absolute und relative Pfade verwenden. Absolut heißt einfach, der Pfad beginnt mit einem Slash. Dann wird immer ab der Wurzel praktisch dieser gesamte Baum durchlaufen. Und wenn Sie nicht mit einem Slash anfangen, dann geht die Shell davon aus, dass Sie immer im aktuellen Verzeichnis anfangen und von dort aus irgendwie einen Pfad bilden. Dann könnten Sie zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt aus dem aktuellen Ordner erstmal mit Punkt, Punkt eine Ebene nach oben Richtung Wurzel und steige dann in irgendeinen anderen Ordner und da eine Datei, sowas in der Art. Ich hatte schon erwähnt, das Kommando, was Sie brauchen, um ein anderes Arbeitsverzeichnis auszuwählen, ist cd. Und da geben Sie halt einfach hinter cd an, wo Sie hinwollen. Das geht mit relativen oder absoluten Pfaden. Ja? Also wenn man erstmal schaut, wo ist man mit pwd, hier in dem Beispiel war ich in home-esser, und dann cd/home, ja, damit würde ich praktisch eine Ebene nach oben gehen. Das hätte ich aber genauso hingekriegt, indem ich einfach cd Punkt Punkt verwendet hätte. Jetzt kommt so elementares Zeug, wie gesagt, kopieren, verschieben, ja, diese Dinge. Wir müssen das einfach einmal besprechen. Also es werden jetzt einige von den Folien einfach in der Form sein. Ich nenne Ihnen ein Tool, ich sage, was das Tool macht, und dann gehen wir zur nächsten Folie. Die interessanten Dinge kommen dann eben wirklich, wenn wir anfangen, mit den Übungsaufgaben zu arbeiten. Aber wir müssen sozusagen ein gemeinsames Vokabular erstmal aufbauen, damit Sie auch die Übungen dann bearbeiten können. Also das Copy-Kommando ist zum Kopieren gedacht. Syntax ist in der Form erst die Originaldatei angeben, dann den Namen der Kopie. Ja. Und hier ist ein Beispiel dafür. Es ist mit ls-l haben wir gesehen, es gibt eine Datei, die heißt test.dat. Dann das Kommando cp test.dat nach kopie.dat macht dann das, was man erwarten würde. Es wird eine neue Kopie angelegt. Und wenn Sie dann das Ganze nochmal anschauen, dann sehen Sie zum einen, die Kopie ist da. Die hat die gleiche Größe wie das Original. Das ist zu erwarten, weil es ja eine 1:1 Kopie der Datei sein soll. Es ist also fast alles übernommen worden, aber das Dateidatum ist anders. Ja. Denn in dem Moment, wo Sie eine Kopie machen, wird praktisch der aktuelle Timestamp da reingeschrieben. Das ist der Zeitpunkt, wo zum letzten Mal schreibend darauf zugegriffen wurde, während sich für die Originaldatei dieser Zugriffszeitpunkt nicht ändert. Der bleibt der ursprüngliche. Statt kopieren will man manchmal Sachen umbenennen oder verschieben. Beides macht man mit demselben Kommando. Es gibt also so einen Move-Befehl und der kann sowohl umbenennen als auch verschieben. Na, fürs Umbenennen, wenn Sie im richtigen Ordner stehen, sagen Sie einfach Move alter Name, neuer Name und haben danach den Namen geändert. Und wenn Sie das, die Auswirkungen sich anschauen, dann sehen Sie, der Zeitstempel hat sich nicht verändert. Ja, denn die Datei selber ist nicht angefasst worden, sondern es wurden nur die Metadaten angefasst. Ja, in dem Fall ist das Information darüber, wie die Datei heißt. Das hat also keine Auswirkungen auf die eigentliche Datei und deswegen ändert sich der Name nicht. Ja. Wenn man es ganz genau nimmt, ich hatte Ihnen ja in der Einführung was gesagt, es gibt dieses Konzept des iNodes. Ja. iNode enthält die ganzen Verwaltungsdaten über eine Datei und der Dateiname gehört nicht dazu. Also selbst wenn Sie sich diesen extra Zeitstempel angucken, der Änderungen an den Metadaten beschreibt, dann würde auch da keine Änderung sichtbar sein, weil der Dateiname gar nicht zu diesen Metadaten gehört. Tatsächlich können Sie nur erkennen, dass sich da was getan hat, indem Sie den Zeitstempel vom Verzeichnis anschauen. Weil das Verzeichnis, da hat sich was geändert. Im Verzeichnis wurde nämlich der Name geändert. Ja? Aber das ist jetzt ein eher esoterisches Detail. Alternativ kann man mit Move auch Sachen verschieben. Da ist die Syntax minimal anders. Sie geben dann als Ziel nicht einfach nur einen neuen Namen an, sondern Sie geben einen neuen Ordner an, wo die Datei drin liegen soll. Und es ist hilfreich, da am Ende so ein Slash hinzuschreiben, damit man einfach weiß, es soll in einen Ordner verschoben werden. Ich zeige Ihnen jetzt mal kurz, warum das hilfreich ist. Also erstmal, was passiert hier? Wir stehen hier in einem Ordner temp. Da liegt eine Datei drin, test.dat, das sehen wir hier. Dann gebe ich hier den Befehl ein, der diese Datei in mein Home-Verzeichnis verschiebt, in dem Beispiel. Wenn ich dann nochmal gucke, mit ls-l ist nichts mehr da. Die Datei habe ich ja gerade weggeschoben, deswegen sehe ich sie nicht mehr. Gucke ich mir dann mein Home-Verzeichnis an, dann sehe ich, okay, das hat er gemacht. Ja, also das ist einfach die Wirkung. Und jetzt wollte ich Ihnen kurz zeigen, warum es sinnvoll ist, bei so einem Move-Kommando hinten noch ein Slash dran zu hängen. Wenn Sie nämlich Folgendes machen. Ich mache mal hier einen Unterordner und erzeuge einen Unterordner Ziel und eine leere Datei, die ich falsch geschrieben, ZEAL oder sowas, ja, also soll auch Ziel gesprochen sein, nenne. So, und jetzt habe ich noch eine Originaldatei, test.dat meinetwegen, das ist die, die ich verschieben will. Ja. Und das Kommando wäre ja normal move test.dat nach Ziel. Ja, das könnte ich in der Form eingeben, das würde funktionieren. Ziel ist ein Unterordner, der würde mir das Ding da reinkopieren. Wenn ich mich jetzt versehentlich verschreibe, weil ich halt eine Datei ähnlich benannt habe wie den Ordner, ja, wenn ich das in der Form mache, dann würde das auch ausgeführt werden ohne Fehlermeldung. Aber die Wirkung ist nicht die, die ich erwarten würde. Es wird die Originaldatei CAL wird gelöscht, ja, und stattdessen heißt meine Test.dat in Zukunft CAL und liegt immer noch im aktuellen Ordner. Also ich habe eine Überschreibeaktion ohne Rückfrage oder sowas, die einfach ausgeführt wird und überhaupt nicht das macht, was ich will. Wenn ich da jetzt hinten aber noch ein Slash dranhänge, dann sage ich explizit, ich will das nicht nur nach CAL verschieben, sondern ich habe die Vorstellung, dass das ein Ordner ist. Und dann wird er sagen, Moment, das ist kein Ordner. Ja, das ist die Meldung, die dann kommt. Und dann kann ich erkennen, okay, das war ein Bug. Und dann gucke ich nochmal, wie heißen die Dinger eigentlich? Und sehe dann, ach so, ja, Ziel wird ja mit IE geschrieben. Und mache es dann nochmal in der Form. Und dann funktioniert die Verschiebeaktion. Ja. Also das ist so eine Empfehlung, um einfach zu verhindern, versehentlich irgendwas wegzulöschen. Wenn Sie bisher nicht gewohnt sind, in einer Unix-Shell zu arbeiten, dann sage ich Ihnen, Sie werden Sachen löschen. Ja, es wird einfach passieren. Man braucht ein bisschen Praxiserfahrung, bis man sich angewöhnt, nicht versehentlich irgendwelches Zeug wegzulöschen. Deswegen ist es immer eine gute Idee, auch Sicherheitskopien von Zeug zu machen und das irgendwo anders nochmal hinzuspeichern, weil das schnell passiert ist. Ne? Weil halt die meisten Befehle ohne irgendeine Rückfrage einfach ausgeführt werden. Gut. Auch beim Verschieben ändern sich Datum und Uhrzeit nicht, weil auch wieder die Datei selber nicht berührt wird davon. Dieses Verschieben in einen anderen Ordner bedeutet wieder nur, es ändern sich zwei Verzeichnisse. Das eine Verzeichnis, wo die Datei verschwindet, und das andere Verzeichnis, wo sie auftaucht, aber die Datei selber wird dabei nicht angefasst. Zum Löschen, da gibt es das Remove-Kommando, kurz nur RM geschrieben. Und das löscht eben einzelne Dateien, die Sie als Argument angeben, und löscht die auch ohne Rückfrage. Ja, sowas wie, sind Sie sicher, dass Sie die Datei löschen wollen? Das kriegen Sie nicht. Sie können das erzwingen, ja, wenn Sie so eine Rückfrage haben wollen, aber die normale Funktionsweise ist, es wird einfach gelöscht. Und Sie können auch rekursiv löschen, ganze Ordnerstrukturen, ohne dass da irgendwas nachgefragt wird. Jetzt haben wir bei den Kommandos, die wir bisher betrachtet haben, immer nur mit einer einzelnen Datei gearbeitet. Aber in vielen Fällen können Sie Dinge auch kombiniert für mehrere Dateien gleichzeitig machen. Das funktioniert unter anderem fürs Verschieben von Dateien, ja, und es geht auch fürs Löschen. Also hier unten zum Beispiel sehen Sie, hier sollen zwei Dateien in einen anderen Ordner verschoben werden. Und Sie listen praktisch beim Move-Kommando erst der Reihe nach alle Dateien, die verschoben werden sollen, auf. Und müssen dann als letztes Argument den Zielordner angeben. Und dann wird das genauso gemacht. Ja. Hier in dem Fall kommen jetzt die Dateien alle aus dem aktuellen Arbeitsverzeichnis. Aber Sie könnten natürlich auch mit verschiedenen Pfaden, absoluten oder relativen, arbeiten und so eine umgekehrte Sache machen, dass Sie sagen, ich hole mir aus allen möglichen Unterordnern bestimmte Dateien, die ich in das aktuelle Verzeichnis verschieben will. Und das können Sie auch in einem Rutsch machen. Ja. Also die allgemeine Regel ist einfach, geben Sie hier vorne irgendwie Pfade zu Dateien an, die verschoben werden sollen, und sagen Sie am Ende, wo das hingeschoben werden soll. Was würden Sie machen, wenn Sie in den aktuellen Ordner was verschieben wollen? Also von irgendwo hin in den aktuellen, ja? Ein Punkt, genau. Weil Punkt ist immer kurz für der aktuelle Ordner, und das ist eine von im Wesentlichen zwei sinnvollen Anwendungen, die dieses Punkt Zeichen hat. Ja, sowas wie CD-Punkt werden Sie natürlich nicht machen, das würde nichts ändern. Ja, da wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem Sie eh schon sind. Wenn Sie jetzt nicht nur sowas wie hier Datei 1 und 2 TXT haben, sondern vielleicht haben Sie Datei 3 bis 5000.txt, dann wird es irgendwann lästig, die alle von Hand aufzulisten. Deswegen können Sie so Wildcard-Zeichen verwenden. Die gibt es bei Windows auch. Und netterweise funktionieren sie hier auch genauso, wie man es vielleicht von Windows gewohnt ist. Es gibt das Sternchen und das Fragezeichen. Und das Sternchen heißt, da kann irgendwas Beliebiges stehen und das beliebig oft. Ja, also beliebige Zeichen, beliebig viele davon. Und das heißt, es dürfen auch Nullzeichen sein. Also es kann auch sein, dass einfach gar nichts an der Stelle steht. Im Gegensatz dazu, das Fragezeichen ist genau ein Zeichen, das aber wieder ein beliebiges. Ja. Das heißt hier unten etwa, dieses Kommando ls-l, dann 5 Fragezeichen .pdf, das gibt mir die Informationen aus über genau alle Dateien, wo der Dateiname mit 5 beliebigen Buchstaben anfängt, dann kommt .pdf. Ja, es muss genau diesen Aufbau haben. Wenn es 4 oder 6 Zeichen vor dem .pdf sind, würde es von diesem Muster nicht erwischt werden. Und hier unten rm /temp/Sternchen, löscht alle Dateien oder fast alle Dateien im Ordner temp. Ja, es gibt noch eine Ausnahme. Es gibt sogenannte versteckte Dateien. Das ist nur so pseudo-versteckt. Das ist nur eine Konvention. Wenn ein Dateiname mit einem Punkt anfängt, dann wird er von vielen Programmen als versteckte Datei behandelt. Und das würden Sie nicht erwischen. Also wenn Sie im Ordner temp eine Datei Punkt geheim oder sowas drin haben und machen rm temp Stern, dann bleibt das Punkt geheim da. Dann müssten Sie explizit sagen, ich will auch die Versteckten löschen, also auch noch die Punktsterne. Wenn man jetzt Wildcards verwendet, um irgendwas zu löschen, dann ist das auch wieder so ein Ding, wo man vielleicht vorher gucken sollte, ob man wirklich im richtigen Ordner ist und die richtigen Dateien erwischt. Denn auch wenn diese Wildcard-Auflösung rausfindet, dass sie hunderte Dateien löschen wollen, dann haut das Kommando die halt weg. Und wenn Sie unsicher sind, ob das Kommando richtig ist, dann können Sie Folgendes machen. Anstatt direkt rm-zip zum Beispiel einzugeben, nehmen Sie dasselbe Kommando, schreiben aber vorher einmal echo. Echo ist ein Kommando, was einfach die Argumente ausgibt in der Konsole. Ja? Und was dann passiert ist, der wird halt nachgucken, was gibt es denn an ZIP-Dateien. Und dann schreibt er Ihnen hier das Kommando hin, was tatsächlich ausgeführt würde, wenn Sie das Echo wieder wegnehmen. Ja, Sie sehen also hier, es geht los mit RAM und dann kommt eine Reihe von ZIP-Dateien als Argument. Und wenn Sie sagen, ja, das ist genau das, was ich machen wollte, das sind die 10 Dateien, die ich loswerden wollte, dann können Sie mit Cursor hoch den alten Befehl nochmal zurückholen. Ja, Sie haben so eine History in der Shell drin, hauen vorne das Echo raus und führen das Kommando dann aus. Und an diesem Verhalten, dass Sie also auch bei echo rm-zip anschließend schon die Liste sehen und nicht einfach nochmal eine Wiederholung von diesem Befehl, ja, also dass echo nicht einfach rm-zip ausgeht, daran erkennen Sie was, nämlich, dass diese Umwandlung der Wildcard-Zeichen in eine Liste von Dateien, dass die schon in der Shell passiert. Ja, wenn Sie also sagen rm-zip, dann ist es nicht so, dass das Programm rm gestartet wird und das kriegt als Argument irgendwie ein Stern.zip und macht dann selber die Auflösung, ja, guckt nach, was gibt es für Dateien, sondern das RM-Programm weiß gar nicht, dass sie das Wildcard-Ding verwendet haben. Das weiß nur die Shell. Ja. Die Shell macht in dem Moment, wo sie Stern.zip sieht, macht für sie diese Ersetzung, sucht also im Ordner nach ZIP-Dateien, macht diesen ganzen Haufen von Argumenten und ruft dann RM mit der Liste auf. Deswegen kann es schon mal passieren, dass sie im Programm aufrufen mit so Wildcards und irgendeine komische Fehlermeldung kriegen, dass zu viele Argumente da sind oder sowas, ja, weil vielleicht ihr Wildcard-Ausdruck auf tausende Dateien im aktuellen Ordner passt und das Programm nicht damit klarkommt, dass es so viele Argumente kriegt. Also das ist die Vorgehensweise, die da passiert. Und das ist nicht selbstverständlich, weil es in grauen Vorzeiten auch Shells gegeben hat, die nicht so gearbeitet haben. Also noch frühe DOS-Versionen haben so gearbeitet, dass so ein Argument wie Stern.zip einfach an die Programme, die gestartet werden sollten, weitergegeben wurden. Und dann hat jedes Programm selber diese Wildcard-Auflösung gemacht, teilweise mit unterschiedlichen Regeln. Das heißt, sie konnten dann zwei Tools haben. Das eine hat bei derselben Angabe von Wildcards irgendwie 40 Dateien erkannt und bearbeitet. Das andere Tool hat 50 Dateien erkannt, weil die Syntax für Sternchen und Fragezeichen leicht unterschiedlich war. Das kann in der Shell unter Unix nicht passieren, weil da immer die Shell selber schon die Auflösung macht. Ja, jetzt haben wir mit Dateien rumhantiert. Ähnliche Operationen sind natürlich für Verzeichnisse möglich. Ich gehe da etwas schneller drüber. Was kann man machen? Verzeichnisse erstellen, kann die auch wieder löschen. Umbenennen und verschieben ist im Wesentlichen genau wie bei Dateien. Und dann gibt es noch ein spezielles rekursives Löschen, das gucken wir uns am Schluss an. Wenn Sie einen Ordner erstellen wollen, nehmen Sie dafür das Kommando makedir, mkdir, wie make directory. Und das muss in der Regel auch ausgeschrieben werden. Wenn Sie, also mkdir, diese 5 Buchstaben, wenn Sie mit SUSE Linux arbeiten, und es gibt noch ein paar andere Linux, die das auch machen, dann können Sie stattdessen auch md schreiben. Ja? Das ist so, um Leuten, die von DOS kommen, den Übergang zu erleichtern, weil da heißt das Kommando MD, um in einer DOS-Shell oder in einer Windows-Shell einen Ordner zu erzeugen. Es ist nur eine Abkürzung. Es ist ein Beispiel für diese Aliasse, die ich vorhin erwähnt hatte. Und man kann nicht davon ausgehen, dass es überall vorhanden ist. Ja? Schlimmer noch, MD kann auf einer anderen Unix-Maschine was komplett anderes bedeuten. Also hier auf Mac zum Beispiel gibt es einen Befehl, der MD heißt, und der hat nichts mit Verzeichnissen zu tun. Ich weiß gar nicht, was er macht. Ja, jedenfalls erzeugt er keine Verzeichnisse. Also das Ding immer als mkdir schreiben und dann einfach den Namen des Unterverzeichnisses angeben, was erstellt werden soll, und dann ist es halt da und Sie können da reinwechseln und irgendwas damit machen. Ja. Sie können das Ding auch wieder löschen. Analog heißt das Kommando rmdir, remove directory. Das funktioniert aber nur in ganz wenigen Fällen, nämlich wenn nichts drin ist in so einem Ordner. Also wenn Sie einen Ordner gerade frisch erzeugt haben, dann können Sie ihn anschließend direkt wieder löschen mit rmdir. Sobald Sie anfangen, da irgendwelches Zeug reinzuwerfen, funktioniert das Kommando nicht mehr. Ist hier am Beispiel einmal vorgeführt. In dem Ordner unter wurde eine Datei erzeugt, dann der Versuch rmdir unter, das Ding zu löschen, geht nicht. Ja? Kriegen Sie so nicht weg. Wie Sie es tatsächlich wegkriegen, also man kann natürlich von Hand die Dateien löschen, die da drin sind. Das ist ein bisschen aufwendig, vor allem wenn Sie eine ganze Hierarchie von Ordnern da drin erzeugt haben, dann müssten Sie praktisch von Hand in den untersten Unterordner absteigen, da alle Dateien löschen, eins rauf, den Ordner löschen, gucken, was gibt es hier noch, ja, wie so ein Suchalgorithmus, der so einen Baum komplett durchfrisst. Das geht auch einfacher über sogenanntes rekursives Löschen. Das ist das letzte Beispiel, was jetzt gleich noch kommt. Ja, umbenennen und verschieben ist wirklich genau das gleiche wie bei Dateien und in der Regel auch genauso schnell. Das ist manchmal etwas verblüffend, wenn Sie einen monströsen Ordner angelegt haben, der also ganz viele Unterordner mit zehntausenden Dateien enthält und Sie wollen den jetzt irgendwo von ganz oben in dem Baum nach irgendwo ganz unten im Baum verschieben. Ja, da hat man intuitiv so das Gefühl, da wird gearbeitet. Ja, da passiert was. Dieser riesige Unterbaum, der muss umgehängt werden. Da müssen wahrscheinlich ganz viele Dateien einzeln verschoben werden. Und deswegen wird das bestimmt Minuten oder noch länger dauern. Aber es dauert überhaupt keine spürbare Zeit. Es ist genauso schnell wie das Verschieben einer einzelnen Datei. Ja, weil einfach nur wieder irgendwo in einem Verzeichnis gesagt wird, es gibt hier den Unterordner nicht länger. Und in irgendeinem anderen Verzeichnis, da wo Sie es halt hinschieben wollen, wird gesagt, es gibt jetzt hier einen neuen Unterordner. Und dann wird von dort aus praktisch auf die Verwaltungsdaten von dem Ordner gezeigt. Das funktioniert aber nur, wenn Sie auf einem Datenträger bleiben. Ja, wenn Sie jetzt, es wird offenbar direkt klar, wenn Sie eine externe Platte anschließen und sagen, ich verschiebe diesen riesigen Ordner irgendwohin auf die andere Platte, dann muss das Zeug natürlich kopiert werden. Ja. Weil es verschiedene Platten sind. Aber solange Sie in einem Dateisystem bleiben, ist so eine Ordnerverschiebeaktion genauso schnell wie für eine einzelne Datei. Ja, und die letzte Geschichte zum Thema Dateiverwaltung ist das rekursive Löschen von Verzeichnissen. Und da wird merkwürdigerweise nicht das rmdir-Kommando für verwendet, also das, was eigentlich Verzeichnisse löscht, sondern es wird das Kommando benutzt, was Dateien löscht. Ja, also das normale rm-Kommando. Und da können Sie eine Option minus r wie rekursiv angeben und dann dahinter einen Ordnernamen. Und das interpretiert er dann als, ich soll hier den Ordner mit allem, was da drin enthalten ist, weghauen und macht dann genau das, was Sie sonst von Hand machen müssten. Er steigt halt in die untersten Ordner ab, löscht da die Dateien und so weiter, frisst sich wieder nach oben durch, bis alles fertig ist. Ja, also hier kann man ein Beispiel dafür sehen. Ich habe einen Unterordner A erzeugt, da drin einen Unterordner B und darin noch einen Unterordner C. Das geht übrigens auch eleganter mit einem einzigen Befehl, aber das brauchen wir jetzt nicht. Dann in diesem untersten Unterordner noch eine Datei. Und wenn ich jetzt eben versuche mit rmdir A zu löschen, ich zeige immer mit der Hand nach links, weil ich immer erwarte, dass der Beamer dahin strahlt, aber das Layout ist hier anders. Also dort. Ja, wenn ich jetzt versuche, A zu löschen, dann kriege ich halt die Fehlermeldung, das geht nicht. Und müsste eben von Hand erst die Datei löschen, dann den Ordner C und so weiter. Und mit rm-r und dann A, da wird es dann ausgeführt. Ja, macht er das für mich. Wenn Sie bei so einer Aktion sehen wollen, was da alles passiert, können Sie noch eine Zusatzoption V wie Verbatim oder sowas verwenden, dann kriegen Sie mehr Informationen. Dann zeigt er Ihnen die einzelnen Sachen an. Wenn wir das mal machen, MacDir A, B, C, ich erzeuge die jetzt mal in einem Rutsch und dort eine Datei E. Und wenn ich dann sage R-R V A, dann sehen Sie, er macht das wirklich genauso, wie ich es beschrieben habe. Er musste halt auch von unten sich nach oben arbeiten. Löscht erst ABCD, also erst die Datei ABCDE, dann den Ordner D und so weiter, bis alles weg ist. Ja? Nochmal?
Bei mir hat es jetzt nachgefragt, ob ich jeden einzelnen Ordner löschen soll. Also da ist das normal oder habe
Also Sie können den Effekt haben, wenn Sie, ich lege das nochmal alles an, wenn Sie die Option I verwenden, ja, für interaktiv, Dann fragt er für jedes Ding nach, wollen Sie da reingehen? Hat das so ausgesehen bei Ihnen? In das Verzeichnis steigen? Ja. Und so weiter. Und dann wollen Sie die entfernen? Ja. Und so weiter. Ja, dann haben Sie aber, haben Sie meine virtuelle Maschine oder haben Sie irgendwas anderes? Okay. Also es gibt die Möglichkeit, dass man RM das Kommando so konfiguriert, dass er immer diese Option minus i verwendet. Dann hat man, wenn Sie mal Alias eingeben und gucken, ob da eine Ausgabe bei Ihnen kommt, wo RM umdefiniert ist zu RM minus i. Das wäre eine Erklärung dafür, dass das so passiert. Aber warum das jetzt bei Ihnen ist und bei mir nicht, weil wir die gleiche virtuelle Maschine haben, ist bei Ihnen auch so? Ja, also... Ja, also dann haben Sie wahrscheinlich sowas wie RM gleich RM minus I da drin stehen. Ja? Dann würde praktisch immer nachgefragt. Aber das ist nicht das Standardverhalten. Und solche Aliase sind auch mit, also ich finde die sehr, sehr kritisch. Ja? Es ist natürlich eine gute Idee, wenn man sagt, ich neige dazu, Sachen versehentlich zu löschen. Ja? Dann mache ich mir so eine Alias-Definition und dann führt das dazu, dass jeder RM-Aufruf nachfragt, willst du das wirklich löschen? So. Und dann arbeite ich da Monate, Jahre mit und gewöhne mich daran, dass das so ist. Und dann werde ich irgendwann zu einem Kollegen gerufen, der halt seine Maschine nicht so umkonfiguriert hat. Aber ich bin es ja jetzt gewohnt, dass RM immer nachfragt. Also haue ich da einfach wild irgendwelche RM-Befehle rein und bei ihm läuft der RM halt richtig und haut einfach alles weg. Ja. Also das ist ein Grund, sowas zu vermeiden. Also zumindest, wenn es wirklich um eine Neudefinition von einem Befehl geht. Ja. Wenn Sie sagen... Ich nenne das Ding nicht RM, sondern ich nenne das meinetwegen SRM, Secure RM oder sowas. Ja, das könnten Sie machen und sich dann angewöhnen, auf Ihrer Maschine immer SRM einzugeben, wenn Sie was löschen. Dann kriegen Sie auch immer die Nachfrage. Wenn Sie dann auf eine fremde Maschine gehen und geben gewohnheitsmäßig SRM ein, dann kommt halt die Fehlermeldung, kenne ich nicht. Das ist gut. Ja? Dann wissen Sie, sind Sie ermahnt, aha, andere Maschine, ich muss hier normal arbeiten. Aber diese Variante, wo man das so macht und RM praktisch die Standardfunktionalität verändert, damit gewöhnt man sich Dinge an, die nicht gut sind. Ja. Es gibt nur wenige Beispiele, wo sowas hilfreich ist. Wenn Sie zum Beispiel ein normales LS machen, dann sehen Sie hier, da sind jetzt so Farben drin. Ja. Das ist hier weiß und blau. Der macht so Syntax-Highlighting, ja nicht Syntax, wie würde man sagen, Type-Highlighting für verschiedene Formate. Wenn er Dinge als Datei, Ordner oder sowas erkennt, werden die farbig hervorgehoben. Und das läuft auch über ein Alias, nämlich über dieses hier, ls-color. Das hat aber nie Nebenwirkungen, das beeinflusst nur die Ausgabe. Ja, also es ist ungefährlich. Wenn Sie so ein Alias machen, wo Sie praktisch so ein Komfort-Feature wie mach die Ausgabe bunt einbauen, das tut nicht weh. Ja? Das minus P war dafür da, dass ich nicht von Hand erst A, dann AB, dann ABC und so weiter erzeugen muss. Das P steht für Path und sagt, erzeugt die ganze Verzeichnishierarchie. Ja? Wenn Sie das weglassen und A, B, C, D so erzeugen, dann sagt das kann ich nicht, weil es gibt den Ordner A nicht. Ja. Okay. Ja? Also das ist das mit dem rekursiven Löschen. Und rekursives Löschen führt halt schnell dazu, dass Sachen weg sind, die man eigentlich noch haben wollte. Und da ist die unerfreuliche Nachricht, es gibt kein Undelete. Ja, also Sie kriegen die Sachen in der Regel nicht zurück, die Sie gelöscht haben. Es ist zwar so, dass so, also für Forensiker zum Beispiel und auch für den privaten Gebrauch gibt es so ein paar Tools, die versuchen, Dateien wiederherzustellen. Die sind auch teilweise erfolgreich. Ja, also das Beste ist, wenn Sie merken, Sie haben was Wichtiges gelöscht, irgendwie Ihre Bachelorarbeit in der letzten Fassung, die nicht gesichert ist, dass Sie sofort den Stromstecker ziehen. Ja, in dem Moment, Sie haben den Löschbefehl abgeschickt und ziehen sofort den Stromstecker, in dem Moment, wo Sie es merken. Das ist natürlich normalerweise eine Aussage, wo man sagt, also nie. Ja, Rechner müssen ordentlich runtergefahren werden, weil sonst das Dateisystem beschädigt wird, wenn Sie die nicht ordentlich runterfahren. Aber in dem Fall, wenn Sie was Wichtiges gelöscht haben, wo Sie wissen, Sie haben kein Backup davon, ist das das Beste, was Sie machen können. Sie haben dann wahrscheinlich ein kaputtes Dateisystem, aber Sie haben größere Chancen, diese wichtige gelöschte Datei wiederherzustellen. Weil wenn Sie einen normalen Shutdown machen, dem System fahren, sagen, fahr dich ordentlich runter, dann wird ein ganzer Haufen an Verwaltungskram im Hintergrund gemacht. Da laufen ja etliche Dienste im Hintergrund, ja, die ständig gucken, gibt es Updates, gibt es dies, gibt es das. Die werden alle der Reihe nach sauber abgeschaltet und die schreiben dabei alle noch Protokolldateien. Und diese Protokolldateien brauchen alle frische Datenblöcke auf der Platte. Und die nehmen sich die Datenblöcke aus ihrer gerade frisch gelöschten Datei. Ja, deswegen ist das Beste, was man bei so Verlust von wichtigen Daten machen kann, sofort ausschalten und natürlich auch nicht mehr booten, also diese Installation, sondern von irgendeinem Rettungsdatenträger, ja, CD, DVD, USB, irgendwas booten und dann mit Recovery-Tools draufgehen. Dann haben Sie einigermaßen gute Chancen. Wenn Sie den Rechner ein paar Stunden weiterlaufen lassen nach dem Löschen mit einer normalen Last, die auf so einer Maschine drauf ist, dann sind die Sachen weg. Ja, kommen Sie nicht mehr dran. Deswegen wirklich vor dem rekursiven Löschen von irgendwas, schon bei dem normalen Löschen einzelner Dateien, aber erst recht beim rekursiven Löschen wirklich sicher gehen, dass das das Richtige ist, was Sie da löschen wollen. Ja, dann so ein bisschen Syntax. Wir haben ja gesehen, die Kommandos sind dann teilweise aus mehreren Worten zusammengesetzt. Vorne steht so ein Befehlsname und hinten gibt es Sachen, die heißen Argumente und Optionen. Ich versuche immer eine einheitliche Bezeichnung für diese beiden verschiedenen Dinger zu verwenden. Argumente sind für mich Sachen, die wie ein Objekt sind, ja, oder sich auf ein Objekt beziehen. Also zum Beispiel ein Dateiname wäre ein Argument, das steht ja für irgendwas. Ja, der Dateiname, darüber kriege ich einen Verweis irgendwie auf die Datei, die dann manipuliert werden soll. Das ist also etwas, was da ist. Und eine Option ist hingegen irgendwas, was ich in das Kommando einbaue, was das Verhalten von dem Tool verändert. Ja, also da wird vielleicht habe ich beides, Argumente und Optionen. Und die Argumente sagen dann immer noch, was soll eigentlich bearbeitet werden, und die Optionen sagen wie. Und die Optionen kommen in der Linux-Welt typischerweise in zwei Varianten vor. Es gibt die sogenannten Kurzoptionen, die werden immer durch so ein einfaches Minuszeichen eingeleitet und haben dann nur einen Buchstaben. Ja, Beispiele haben wir schon gesehen, das Minus R für rekursiv löschen, das Minus V für Informationen anzeigen lassen über die Aktionen, die gemacht werden, oder bei LS das Minus L für lang. Ja, das waren alles Beispiele. Und wenn Sie so Kurzoptionen haben und davon mehrere verwenden, dann können Sie die, wenn Sie das unbedingt wollen, in so einer Form schreiben, minus A Leerzeichen, minus B Leerzeichen, minus C, dann sind es halt drei kurze Optionen. Sie können die aber auch kombinieren und einfach minus A, B, C schreiben. Die Interpretation ist dann immer, das sind drei unterschiedliche Kurzoptionen, die sollen alle drei gelten. Im Gegensatz dazu gibt es auch lange Optionen, die werden immer mit einem Doppelminus eingeleitet und die haben in der Regel irgendeine lesbare, also das ist ein Wort, ja, oder sogar eine ganze Kette von Worten, eine Formulierung praktisch. Und da kann man in der Regel gut erkennen, was das eigentlich bedeutet, die Option. Also zum Beispiel gäbe es für dieses minus R, gäbe es auch eine gleichwertige Langoption. Sie können da auch minus minus recursive, ja, ausgeschrieben, das Wort recursive auf Englisch, können Sie auch hinschreiben. Macht genau dasselbe. Hat natürlich im normalen Betrieb, wenn Sie einfach auf der Shell arbeiten und Sie kennen die Kurzoption, dann hat es keinen Sinn, die lange Option einzugeben. Dann müssen Sie ja 12 Buchstaben eingeben oder sowas. Wenn Sie Skripte programmieren, dann kleine Shell-Skripte, dann ist es oft sinnvoll, die lange Option zu verwenden, weil der Code dann später, wenn Sie es nochmal durchlesen, besser lesbar ist. Ja? Für so ein paar obskurere Optionen vergisst man vielleicht schon mal, was die bedeuten. Um generell rauszufinden, was machen eigentlich die Optionen so, brauchen Sie in der Regel nicht das Internet. Ja? Sie müssen nicht die Suchmaschine anschmeißen und irgendwie googeln, was für Optionen hat irgendein Tool, sondern Sie rufen die im System eingebaute Handbuchseite auf. Zu praktisch allen Standard-Tools, die wir hier verwenden werden, und nicht nur dazu, sondern auch zu Funktionen, die Sie später in C-Programmen verwenden können, ist Dokumentation auf dem System vorinstalliert. Das heißt, selbst wenn Sie sagen, ich schreibe jetzt ein C-Programm und ich benutze da printf, dann müssen Sie nicht googeln, was ist die Reihenfolge der Parameter irgendwie beim printf-Aufruf, sondern Sie geben man printf ein und kriegen dann die gewünschte Information. Und für die eingebauten Kommandos gilt es eben auch. Diese sogenannten man-Pages, also manual-Pages, Handbuchseiten, haben alle einen einheitlichen Aufbau und irgendwo gibt es immer einen Abschnitt, der alphabetisch sortiert die verschiedenen Optionen anzeigt und halt erklärt, was man damit machen kann. Gut, eine Sache, die Sie auch ab und zu noch brauchen werden, werden Shell-Variablen sein. Sie können innerhalb einer Shell können Sie Variablen definieren, um zum Beispiel in Schleifen irgendwas zu machen, sich Sachen zu merken, Zwischenergebnisse. Und wenn Sie einfach mal sehen wollen, was gibt es überhaupt so an Variablen, dann können Sie Set eingeben, dann kriegen Sie eine relativ lange Liste, die scrollt dann so durch. Ja, da müssen Sie zwischendurch das mal anhalten oder wenn Sie im Grafikmodus das machen, zurückscrollen, um das alles lesen zu können, weil sehr viele Sachen schon vorher eingestellt sind. Unter anderem finden Sie da so Sachen raus wie, wie breit ist das Terminalfenster? Ja, Columns sagt, Sie haben so ein Terminal, was 156 Zeichen in einer Zeile darstellen kann. Oder Sie sehen unter Home, was ist mein Home-Verzeichnis? Hostname, ja, wie heißt die Maschine gerade? Und alles mögliche andere Zeug ist da drin, was man teilweise brauchen kann. Sie können aber auch eigene Variablen erstellen. Und für den Zugriff darauf ist es so, wenn Sie jetzt aus der Shell heraus eine Variable auslesen wollen, dann verwenden Sie so ein Echo-Kommando. Ja, Echo jetzt in dem Fall einfach nur, weil ich es am Bildschirm anzeigen will. Sie können es natürlich auch in anderen Kommandos verwenden. Aber wenn Sie nur reingucken wollen, nehmen Sie Echo. Und dann müssen Sie vor den Namen der Variable so ein Dollarzeichen schreiben. Das ist die Konvention, um zu sagen, Achtung, was folgt, ist der Bezeichner einer Shell-Variable. Und in dem Fall, also mit Echo Dollar Shell, wird dann zum Beispiel der Name der gerade laufenden Shell ausgegeben. Das ist eine Bash. Wenn Sie einen Variablenwert ändern wollen, dann brauchen Sie das Dollarzeichen nicht. Dann benutzen Sie wie in einer Programmiersprache sowas Variable gleich Wert, Zuweisung. Und zwar ohne Leerzeichen. Ja, da darf kein Leerzeichen dazwischen sein. Denn ansonsten, wenn Sie hier zum Beispiel dieses Test war gleich vom, wenn Sie dann Leerzeichen einfügen würden, dann würde das System glauben, dass Sie im Programm namens Testvar starten wollen, mit Optionen gleich und vom, was auch immer da passiert. Genau, und wenn Sie die dann wieder ausgeben wollen, dann brauchen Sie wieder das Dollarzeichen. Ja, also hier in dem Fall sieht man, einmal wird es gesetzt ohne Dollar und ausgegeben wird es mit Dollar. Und genauso können Sie auch sich mit Z die Gesamtliste ausgeben lassen. Und das sehen wir später noch, wie das funktioniert, über so eine Pipeline filtern und nur die Zeilen ausgeben lassen, wo Test drin steht. Und jetzt gibt es noch eine interessante Sache, die man mit Variablen machen kann, die lassen sich exportieren. Und das ist wichtig, weil exportieren heißt, die Variablen werden auch in Kind-Prozessen sichtbar werden. Wenn Sie also aus der Shell heraus andere Programme starten, dann kriegen die alle so eine Liste von Variablen schon mitgegeben. Ja, die müssen nicht alle, also die ganzen Programme müssen nicht aus irgendwelchen Config-Dateien sich die ganzen Variablen zusammensuchen, sondern die werden praktisch vererbt an Kindprozesse. Das gilt aber nur, wenn Variablen exportiert sind. Das kann man hier in einem Beispiel ganz schön sehen. Wir gucken uns erstmal unten das Beispiel an. Ich habe hier zwei Variablen erzeugt, A und B, und habe da 1 und 2 reingeschrieben. Und mit dem Schlüsselwort Export, mit dem Befehl Export, habe ich jetzt gesagt, die erste von den beiden Variablen will ich exportieren. Ja, mit der Idee, die wird an Kindprozesse weitergegeben. Wenn ich jetzt den aktuellen Inhalt der Variablen prüfe, mit so einem Echo-Ausdruck hier, dann sehe ich natürlich, ja, da steht genau das Zeug drin, was ich da reingeschrieben habe, 1 und 2. Ja, das hat funktioniert. So, und jetzt starte ich mit Bash eine neue Shell. Bash ist die Shell, mit der ich sowieso schon arbeite. Wenn ich nochmal Bash eingebe, dann wird halt ein Kindprozess gestartet. Ist auch eine Shell. Ne? Verhält sich genau wie die ursprüngliche Shell. Aber die ursprüngliche Shell ist jetzt im Moment angehalten, weil die darauf wartet, dass diese neue Shell sich wieder beendet. Ne? Ich bin also in einem Kindprozess. Dann führe ich nochmal dieses Kommando aus, was mir die Inhalte von A und B anzeigen soll und sehe dann, ups, der Wert 1 ist noch in A vorhanden, aber B ist leer. Steht nichts drin. Ja? Und das liegt eben genau daran, von den beiden Variablen, die ich hier definiert hatte, habe ich nur die erste exportiert und die zweite nicht. Und das heißt, beim Erzeugen der Kind-Shell wurde die erste Variable weitergegeben an die neue Shell und die zweite nicht. Und deswegen ist sie leer. Ja. Die Shell ist sozusagen also friedlich, was den Umgang mit nicht definierten Variablen angeht. Sie dürfen alles als Variable verwenden. Wenn es nicht definiert wurde, hat es halt den Wert leerer String. Ja, also es erzeugt keinen Fehler, wenn Sie eine Variable verwenden, die nicht deklariert wurde. Und wenn man dann wieder rausgeht mit Exit, diese Shell verlässt, dann kommt man ja wieder in die Shell, in der man vorher war. Und da kann man das dann nochmal überprüfen, da ist der ursprüngliche Wert dann wieder da. Ja, der ist auch nie weggegangen aus dieser ersten Shell, nur in der zweiten Shell ist er halt nicht sichtbar geworden. So, das braucht man nicht. History ist jetzt noch interessant und wir nähern uns dem Ende des Foliensatzes, also Sie können dann bald in die eigenen Aufgaben einsteigen. Die History merkt sich standardmäßig die letzten 500 Befehle, die Sie eingegeben haben, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie da auch sehr komfortabel wieder drankommen. Um einfach mal zu sehen, was habe ich in letzter Zeit so eingegeben, können Sie einfach den Befehl History eingeben, dann kriegen Sie eine Auflistung von den ganzen Kommandos, sogar mit so einer Durchnummerierung. Und Sie können auch prüfen, wie viel Dinger standardmäßig gemerkt werden, ja? Indem Sie die Variable Hist Size, also History Size, anschauen, und wenn da 500 drin steht, dann heißt das halt, die History wird nach 500 Einträgen von oben her immer abgeschnitten. Ja? Also die ältesten Einträge werden weggeworfen. Und den Wert kann man auch verändern, wenn Sie sagen, mir ist es wichtig, dass ich mich auch noch an die Befehle, die ich vor 2 Jahren eingegeben habe, erinnere, dann können Sie das auch auf 50.000 setzen oder so, und dann bleiben halt alle Kommandos bleiben drin. Und um jetzt in so einem in der History was zu suchen, das wäre halt lästig, wenn Sie sich immer diese ganze History-Liste anzeigen lassen und dann sagen, okay, das war das 48. Kommando, das kopiere ich mir da jetzt irgendwie raus, per Copy und Paste. Das wäre nicht der richtige Weg, sondern es gibt was sehr Elegantes. Sie können einfach eine Suche starten direkt in der Shell, indem Sie STRG R drücken und dann anfangen, einen Teilausdruck des Befehls, den Sie haben wollen, einzugeben. Ja, ich mache das mal hier im Live-System. Was habe ich hier als letztes irgendwie gemacht? Mal gucken, hier oben war so ein Makedir-Kommando, das habe ich aber auch hier unten gehabt. Dieses minus RI, das taucht hier auf diesem Bildschirm nur einmal auf. Ja, also das war RM minus RIA. Und die Idee ist jetzt, dass ich dieses Kommando nochmal haben will und mich erinnere, da war minus RI drin. Dann würde ich hier STRG R drücken, da ändert sich der Prompt, da steht jetzt Reverse iSearch. Ja. Und jetzt gebe ich ein Minus, ja, und da hat er ihn schon. Ja, das ist der erste Befehl, den er findet, der ein Minuszeichen drin hat. Ja, RM-RIA, und das Minus ist hier auch noch hervorgehoben, dass ich also sehe, das ist der Teil des Treffers. Ich könnte jetzt noch weitersuchen, indem ich noch R eingebe und I. Ja, ändert sich aber nichts, weil das halt immer noch der richtige Befehl ist. Wenn ich in die History mal gucke und nach Sachen suche, die ich schon länger nicht gemacht habe. Ja, hier zum Beispiel irgendwas mit Ulix. Ja. Dann sage ich hier STRG R Ulix, und nach dem UL hat er schon das erste Kommando da gefunden. Und wenn das jetzt das ist, was ich haben will, dann drücke ich einfach mal Cursor links, rechts oder so. Dann übernimmt er den Befehl in die aktuelle Befehlszeile, und jetzt könnte ich zum Beispiel hier noch nach vorne gehen und das Less-Kommando durch irgendwas anderes ersetzen und damit weiterarbeiten. Ja, also es ist eine schnelle Möglichkeit, alte Kommandos wiederzufinden. Wenn Sie wissen, dass das Kommando, was Sie suchen, das vorletzte oder drittletzte war, dann können Sie auch 2-3 Mal Cursor hoch drücken, damit kriegen Sie die auch. Ja, aber stellen Sie sich vor, Sie haben wirklich diese History mit 500 Befehlen vollgemacht und Sie wissen nicht, war das vor 10 oder vor 200 Befehlen, dann ist es viel besser, mit diesem STRG R zu suchen, weil Sie schnell die Sachen finden. Genau. Jetzt kommt nur noch ein letzter kleiner Themenblock, sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Folien. Und zwar geht es um das, was ich eben schon mal kurz erwähnt hatte. Sie können mehrere Programme nicht nur oder Befehle nicht nur nacheinander ausführen, sondern Sie können die auch zu Pipelines zusammensetzen. Ja, das war auch in der Übersicht über die Themen unter irgendwie erweiterte I.O. oder sowas oder fortgeschrittene I.O., dieses Bilden von so Filter-Pipelines. Und da wollen wir uns jetzt noch ein paar kurze Beispiele zu anschauen. Die Idee ist hier immer, mit so einem Filterzeichen oder Pipeline-Zeichen leiten Sie die Standardausgabe von irgendeinem Programm um in die Standardeingabe des nächsten Programms. Ja? Das heißt also, normal würden Sie vielleicht das erste Programm starten, das würde Ihnen auf der Konsole irgendeine Ausgabe geben. Die könnten Sie per Copy und Paste sich nehmen, dann starten Sie das nächste Programm und fügen das, was Sie eben kopiert haben, fügen es da ein. Ja, da kommt wieder irgendeine Ausgabe raus, die können Sie wieder kopieren, in das nächste Programm einfügen und so weiter. Und dieses Verknüpfen zu einer Pipeline erspart Ihnen halt, ja, dieses manuelle mir die Ausgabe merken und als Eingabe für das nächste Programm verwenden, macht es automatisiert für Sie. Und damit kann man mehrere Programme zu solchen Filterketten zusammenbauen. Ja, das hat dann typischerweise immer den Aufbau, am Anfang steht irgendein erstes Programm, das erzeugt so eine initiale Ausgabe und die wird dann durch diverse Filter durchgejagt. Ja. Und Filter nennt man die, weil man unter anderem damit auch ein klassisches Filtern machen kann. Also eines der klassischen Filterprogramme heißt Grep und Grep sucht einfach nach bestimmten Suchbegriffen. Ja, wenn Sie eine Liste mit meinetwegen Städtenamen und Postleitzahlen haben oder sowas und Sie machen dann einen Grep auf 91058, ja, das ist irgendeine Postleitzahl in Erlangen, dann würde er Ihnen alle Zeilen rausfiltern, wo nicht diese Postleitzahl drinsteht. Und das Ergebnis wäre dann vielleicht, dass Sie einfach sehen, Erlangen plus Stadtteil 91058. Und dann war das die Funktion des Filterns, ja, dass Sie diese eine Zeile rausgefunden haben. Es gibt aber auch Filter, die nicht so eine einfache Auswahl machen, also die Inhalte verwerfen und andere durchlassen, sondern es gibt auch Filter, die zum Beispiel eine Sortierung für Sie machen, also den Aufbau verändern oder richtig die Inhalte komplett verändern, ja, in irgendwas ganz anderes. Und viele von diesen Programmen oder ein paar von den Programmen haben wir schon gesehen und ein paar weitere gucken wir uns jetzt an auf den folgenden Folien und dann auch in dem ersten Übungsblatt, ja, da tauchen auch noch welche auf. Nur, dass Sie mal ein Gefühl dafür kriegen, was man mit so Sachen machen kann. Ein erstes Programm, was man oft verwendet, ist CAT. Ja, CAT ist eigentlich dafür da, Concatenation, mehrere Dateien zu einer zusammenzufügen. Wird aber oft auch einfach als billig Dateiviewer verwendet. Wenn Sie kurze Textdateien haben, dann können Sie einfach sagen CAT-Datei und dann gibt er Ihnen den Inhalt dieser einen Datei auf der Konsole aus. Ja, das ist halt das Aneinanderfügen einer einzelnen Datei. Da passiert dann nicht viel. Und es hat noch so ein paar Spezialoptionen, wo Sie zum Beispiel Zeilennummern anzeigen lassen können oder Tabulatorzeichen, die in der Datei drin sind. Das hat man bei Quellcode oft in so eine Spezialformatierung umbauen, also dass die so als DACH-I erscheinen. Kontrolle-I soll das darstellen. Ja. Also da können Sie mal schauen, es gibt noch ein paar weitere Optionen, die meisten davon braucht man nicht, aber CAT kann man zum Beispiel in so einer Filterkette irgendwo verwenden, um einfach mittendrin irgendeine Datei auszugeben, ja, wenn das erforderlich ist. Ein Beispiel für jetzt direkt so ein Filterprogramm ist FMT, Format. Das ist dafür da, dass praktisch basierend auf der Breite des Terminalfensters Text ordentlich umbrochen wird. Hat nur Sinn mit Dateien, die also normale Worte enthalten, die durch Leerzeichen getrennt sind. Wenn Sie so eine Datei haben, die aus langen Absätzen besteht und Sie geben die einfach mit CAT aus, dann wird hart am Ende vom Terminal einfach eine Zeile gewechselt und es wird weitergeschrieben, ja, mitten im Wort. Und wenn Sie stattdessen Format verwenden, dann macht er Ihnen einen Wortumbruch, so wie ein Textverarbeitungsprogramm das machen würde. Kann manchmal helfen, an einer bestimmten Stelle einfach die Ausgabe lesbar zu machen. Sie können auch vorgeben, wie breit das Ganze werden soll. Also wenn ich hier zum Beispiel irgendeine, ich suche GPL-Text, ja, so, wenn ich hier mal mit CAT so eine Datei ausgebe, die jetzt hier irgendwie über die volle Breite läuft und ich will die aber auf 40 Zeichen irgendwie haben, dann könnte ich das durch Format, ne? Hallo? Moment. Da. Format-W40. Durchjagen und dann sehen Sie, jetzt ist es umgebrochen und belegt jetzt nur noch die Hälfte der Spalte. Ja. Und das ist eben ein Beispiel. Ich habe hier erst vorne ein Programm gestartet, das gibt dieses Ding aus in voller Breite und dann mit Pipe jage ich es durch die Ausgabe, die da rauskommen würde, jage ich durch Format-W40 und damit wird es verändert. Ja, und wenn ich jetzt sage, das reicht mir immer noch nicht, dann könnte ich das jetzt noch durch irgendwas anderes jagen. Es gibt zum Beispiel ein Tool, das nimmt sich eine lange einspaltige Ausgabe und macht daraus ein Zwei-Spalten-Format. Ja, dass sie so wie in einem Magazin so eine zweispaltige Ansicht irgendwie kriegen. Und das könnte man jetzt auch noch irgendwie da einbauen. Also da ist auch ein bisschen Kreativität gefragt, um die Sachen schön zu machen. Ja, oft hat man das früher benutzt, um Sachen für den Ausdruck auf dem Drucker vorzubereiten, damit da die Umbrüche ordentlich aussahen. Dann gibt es Sort. Das kann numerisch und alphanumerisch sortieren. Ja, die Standardsortierung ist praktisch alphabetisch, ja, also einfach nach dem ASCII-Wert der Zeichen. Und über eine Option, über die Option minus n, können Sie sagen, nee, ich will numerisch sortieren. Und um zu zeigen, was da passiert, ich habe hier so eine Beispieldatei erstellt, die enthält ein paar Nonsens-Einträge. Ja, ein paar davon haben so Zahlen vorne dran, 13 Autos, 5 LKW und so weiter. Und ein paar Worte ohne Zahlenangaben. Und wenn Sie das normal durch Sort durchjagen, dann sehen Sie, das wird jetzt rein nach ASCII-Wert sortiert. Deswegen ist die 13 vor der 2 und die 2 vor der 24. Ja, weil einfach beim alphabetischen Sortieren guckt man ja in der ersten Spalte, 1 ist kleiner als 2, deswegen muss der Eintrag weiter vorne stehen. Und nur wenn die identisch wären, die beiden Zeichen, würde man in der nächsten Spalte gucken, ja, wie die sich da unterscheiden. Und danach kommen die Sachen ohne Zahlen hier in normaler Reihenfolge, also sortiert, ja, A, H, S, W. Und hingegen, wenn ich numerisch sortiere, dann sehe ich erstmal, die Dinger landen alle hier unten, die mit Zahlen, und sie sind jetzt aber korrekt sortiert. Also 2, 5, 13, 24, das ist die numerisch korrekte Reihenfolge. Es funktioniert nur für Zahlen, die am Anfang stehen. Ja, es dürfen noch Leerzeichen davor stehen, Blanks, aber eine Zahl, die mittendrin auftaucht, die wird dann wieder als irgendwas, was keine Zahl vorne hat, interpretiert. Und die anderen Dinge ohne Zahlenangabe, die werden als 0 gewertet und dann alphabetisch sortiert, deswegen stehen die hier vorne. Ja. Und das ist jetzt natürlich nicht so spannend, hier habe ich einfach nur eine Datei genommen und die halt mal so und mal so sortiert ausgegeben. Aber die Idee ist eben, dass Sie sich aus den Tools lange Filterketten zusammenbauen. Ja, das heißt, Sie sind dabei und versuchen irgendein Problem zu lösen, und haben schon so einen Zwischenschritt erreicht, haben vielleicht 3, 4 Tools zu einem Befehl zusammengefasst und sehen dann irgendwo, ja, das ist schon ganz gut, aber es ist noch nicht sortiert. Ich brauche das in einer sortierten Variante. Ja, und dann müssen Sie nicht sagen, oh, keines der Tools, die ich schon benutze, kann sortieren, schade, dann wird das wohl nichts, sondern Sie hängen einfach hinten drin noch einen Verarbeitungsschritt dran und sagen, ja, dann jage ich eben das Zwischenergebnis auch noch durch einen Sort. Dann wird Ihr Befehl halt nochmal eine Pipeline-Stufe länger. Und dann haben Sie ein sortiertes Ergebnis. Ja. Und dann fällt Ihnen vielleicht noch was ein, was Sie mit der sortierten Ausgabe machen müssen, bis Sie irgendwann sagen, okay, das ist jetzt das Ergebnis, was ich brauche. Ja. Es gibt dann noch Unique. Das hat man früher gerne hinter Sort verwendet. Beim Sortieren kann es passieren, dass man identische Zeilen unmittelbar nacheinander kriegt und mit Unique schmeißt man die raus. Ja. Also dann bleibt von 5-mal derselben Zeile bleibt nur eine Kopie sozusagen übrig. Das geht aber heute auch ohne Unique, wenn man sowieso gerade sortiert, dann kann man Sort mit der Option minus U aufrufen, dann werden auch direkt die mehrfachen Zeilen rausgeworfen. Und das letzte Tool, also Sie sehen schon, ich kämpfe mich jetzt wirklich einfach hier schnell durch ein paar Tools durch. Die Idee ist nicht, dass Sie in 3 Minuten, wenn ich mit dem Vortrag für heute durch bin, dass Sie dann sagen, ja, jetzt weiß ich alles über diese Filterprogramme, sondern dass Sie einfach ein paar Worte mal so vorgeworfen bekommen haben und irgendwie im Hinterkopf haben, okay, da gibt es was, und dann anhand der Übungsaufgaben halt ein bisschen damit rumspielen und das vertiefen können. Das letzte Tool auf dem Poliensatz ist grep. Ja, da, es gibt keine einheitliche Erklärung, was grep eigentlich bedeuten soll. Populär ist zu sagen, das heißt Global Regular Expression Print. Es gibt aber auch diverse andere Interpretationen. Und die Idee ist, es ist halt so ein Filter-Tool und arbeitet mit regulären Ausdrücken. Ja, das ist sowas Ähnliches wie Wildcards, aber noch komplexer. Eventuell kennen Sie reguläre Ausdrücke aus anderen Zusammenhängen. Kennen Sie das alle? Perl oder woher? Oder wo haben Sie es verwendet? Aus welchem Zusammenhang?
Theoretische Informatik.
Ah ja, okay. Ja, also die regulären Ausdrücke machen ja im Wesentlichen so Zeug, dass man auch Wiederholungen von irgendwas bilden kann und sich zum Beispiel beim Suchen und Ersetzen auf einen Suchbegriff beziehen kann. Da kann man schöne Dinge machen wie Argumente vertauschen in der Reihenfolge und so Zeug. Bei grep werden die nur versucht, verwendet, um Mustererkennung zu machen. Ganz einfach kann man einen Suchbegriff angeben und eine Datei, ja, oder das in der Pipeline verwenden, und dann werden halt alle Dateien alle Zeilen ausgegeben, wo der Suchbegriff drin ist. Die grep-Version unter Linux macht es sogar so, wenn sie merkt, dass sie auf ein Terminalfenster schreibt, dann wird sogar noch farbig der Suchbegriff hervorgehoben. Ja, also wenn ich hier irgendwie grep bash in einer Datei, wo das drin vorkommt, mache, na toll, jetzt macht das hier nicht. So. Ja, also hier ist das grep nicht vorkonfiguriert, das automatisch zu machen, aber über die Option minus minus color geht es. Dann sehen Sie, jetzt sind die Treffer sind hier alle rot. Ja. Und das würde er nicht machen, er würde es gar nicht machen, wenn er merkt, es wird in der Datei geschrieben oder ist Teil einer Filterkette. Ja. Und dann haben Sie noch die Möglichkeit, mit der Option minus V das praktisch umzudrehen und zu sagen, ich will genau nicht die Treffer, sondern die Nicht-Treffer. Ja, also die nicht gepasst haben, die will ich angezeigt kriegen. Und das ist halt auch oft hilfreich, um einfach so eine Filterung vorzunehmen und die Menge der Zeilen, die dann im nächsten Schritt weiterverarbeitet werden, irgendwie zu beschränken. Ja? Und so in dieser Art Tools, die sich so kombinieren lassen, davon gibt es Hunderte. Ja? Um die 40, 50 sind automatisch vorinstalliert auf jedem System, und es gibt dann noch haufenweise in Zusatzpaketen, die man eher seltener braucht. Und das Ganze bildet den Unix-Werkzeugkasten. Das ist so ein Begriff, ja, so aus der Historie, dass man sagt, die ganzen Unix-Tools bilden einen Werkzeugkasten. Ich muss wissen, was gibt es für Tools, und ich muss eine gewisse Kreativität aufbringen, um diese ganzen Tools zusammenzubauen zu Dingen, die ich mir selber ausdenke und die dann Problemlösungen für irgendwas Größeres sind. Und unter anderem darum wird es in dem Übungsblatt gehen. Ja, das war der Inhalt. Jetzt haben wir noch bis 15:30 Uhr. Ja, dreiviertel Stunde, weil wir die Pause eine halbe Stunde verkürzt haben, also sind wir auch eine halbe Stunde früher fertig, ne? Habe ich richtig gerechnet, bis 15:30 Uhr. Also meine Idee wäre, dass Sie jetzt anfangen, das Übungsblatt zu bearbeiten. Wir machen morgen früh aber auch noch damit weiter, weil ich nicht denke, dass Sie das in 45 Minuten komplett durchkriegen. Ja? Okay, gibt es noch letzte Fragen zum Foliensatz? Ja, also dann, wie gesagt, falls Sie jetzt gehen, morgen geht es dann um 8:30 Uhr in dem anderen Raum weiter. Gut.